Willkommen zu Blick ins Buch, ein Podcast der Stiftung Demokratie Saarland.
Sehr geehrte Zuhörende, liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung Demokratie, mein Name ist Dienke Kalbfuß. Heute haben wir den zweiten Podcast und ich freue mich sehr, dass mein Gesprächspartner Professor Jörn Leonhardt ist.
Hallo.
Hallo. Professor Leonhardt ist Autor der Bücher Büchse der Pandora, Geschichte des Ersten Weltkriegs und der überforderte Frieden, Versailles und die Welt 1918 bis 1923. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie sich Zeit für den Podcast nehmen.
Sehr gerne.
Wir wollen heute über den Angriffskrieg Russlands sprechen, unter anderem, der ins dritte Jahr geht. Und viele Menschen fragen sich, wie können wir Frieden erreichen in dieser Region und was sind die Voraussetzungen dafür? Das Buch, über das wir sprechen, heißt Über Kriege und wie man sie beendet. Hilft uns ein Blick in die Geschichte, Herr Professor Leonhardt?
Ja, also nicht im Sinne von einer Blaupause, die uns aus der Geschichte abgeleitet praktisch sagt, wie wir übermorgen diesen Krieg beenden. Das wünscht man sich vielleicht, aber so einfach ist es mit der Analogiebildung in der Geschichte nicht. Aber ich versuche in dem Buch zu zeigen, wie wir aus historischen Beispielen besser einschätzen können, was vielleicht ein wahrscheinlicher oder ein plausibler Ausweg aus einem Krieg ist. Ich versuche aber auch zu zeigen, mit welchen Konstellationen, Aporien, Paradoxien, Mechanismen und Logiken man rechnen muss, wenn man sich auf diesen schwierigen Weg vom Krieg in den Frieden bewegt. Und deshalb kann einem die Geschichte, glaube ich, sehr nützen dabei, die Gegenwart einfach besser zu verstehen. Es ist so eine Art zweiter Blick. Ich spreche gern davon, dass man mit dem historischen Blick mehr sieht und vielleicht auch ein bisschen besser einschätzt, was dem Alarmismus des Tagesgeschäfts sich verdankt und wo man ein bisschen durch den Blick in die Geschichte gezwungen wird, nochmal zu fragen, welcher Ausgang, welches Szenario ist vielleicht wahrscheinlicher und mit welchen Kosten, politischen Kosten, könnte ein solcher Ausgang behaftet sein. Also keine Blaupause, aber eben doch so etwas wie ein besserer, nüchterner Blick, der einen mehr sehen lässt.
Und was hat Sie mehr motiviert, dieses Buch zu schreiben? Die Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg oder jetzt der aktuelle Krieg in der Ukraine?
Ich glaube, ich habe das Buch schreiben wollen, weil ich mich seit vielen Jahren mit Fragen von Krieg und Frieden beschäftige, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Als ich im 19. Jahrhundert mir Dinge angeguckt habe, da war es die Beziehung zwischen Krieg und Nationsbildung, und auch das spielt ja für die Ukraine eine sehr große Rolle. In den letzten Jahren war es dann vielleicht eher der Blick auf Nationalstaaten und Imperien, und man könnte sagen, die imperiale Dimension spielt für Russland natürlich eine große Rolle. Und das Letzte haben Sie angesprochen. Ich habe mich intensiv mit dem Ersten Weltkrieg und seinen globalen Implikationen beschäftigt. Und wenn man das zusammennimmt, lag es nahe, ein solches Buch zu schreiben, weil es eigentlich im Schnittpunkt von vielen meiner Forschungsinteressen der letzten Jahre war. Ich habe das Buch natürlich geschrieben vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Ich war auf einem viermonatigen Fellowship in Finnland, just zu dem Zeitpunkt, als Finnland in die NATO eingetreten ist, und den finnischen Kollegen musste man nichts über die Gewaltgeschichte Russlands im 20. Jahrhundert erklären. Das weiß jeder Finne und jede Finnin. Das Land hat ja eine lange Grenze mit Russland. Was ich natürlich nicht wissen konnte und was völlig ungeplant war, das war die Tatsache, dass als dieses Buch herauskam, wir es dann mit einem weiteren Krieg zu tun hatten, nämlich dem Krieg im Nahen Osten. Und in gewisser Weise erkennt man an beidem, wie stark der Krieg in unsere eigene Gegenwart zurückgekommen ist. Wir haben sowas erlebt in den 1990er Jahren mit Jugoslawien, aber jetzt erleben wir es eben in einer Dramatik, die wir uns vor wenigen Jahren nicht hätten vorstellen können. Und das geht auch weit über das hinaus, was man als Historiker sich an vielen Stellen vorstellen kann.
Und wir fühlen uns intensiver bedroht und eingebunden in das ganze Geschehen als bei den Auseinandersetzungen, die es früher mal gegeben hat, auch innerhalb Europas.
Ganz genau, weil es, ich glaube, das spüren wir ja in diesen Kriegen auch, um die Frage von Demokratie und Widerstandsfähigkeit geht. Man könnte sagen, in beiden Kriegen geht es auch um ein freiheitliches Lebensgefühl. Und ob wir nun direkte Kriegspartei sind oder nicht, wir haben das Gefühl, es steht wirklich, es steht etwas unter Druck. Ja, und das erleben wir. Und ich glaube, das macht dieses Thema Krieg und Frieden so dramatisch relevant wie selten zuvor.
In Ihrer ersten These beschreiben Sie, dass Krieg und Frieden, die lautet Krieg und Frieden, die Natur des Krieges bestimmt sein Ende. Und da ergibt sich natürlich die Frage daraus, welcher Natur ist dieser Krieg und was unterscheidet ihn von anderen Kriegen?
Ja, also die meisten längeren Kriege, größeren Konflikte in der Neuzeit sind keine reinen Formen. Also es gibt nicht den reinen Religionskrieg oder den reinen Staatenkrieg oder den reinen Bürgerkrieg. Der Dreißigjährige Krieg ist auch ein Religionskrieg, der sich dann zu einem internationalen Staatenkrieg entwickelt und der an vielen Stellen auch den Charakter eines Bürgerkrieges hat. Und das gilt, glaube ich, auch für den Ukraine-Krieg. Ja. Es ist ein Krieg, in dem es aus russischer Perspektive ganz stark um die imperiale Geschichtspolitik geht. Für die Ukraine ist es aber in vieler Hinsicht ein Krieg um die Verteidigung des eigenen souveränen Nationalstaates. Und schon jetzt ist diese Kriegserfahrung auch ein Element des ukrainischen Nation-Building, der ukrainischen Nationsbildung. Wir haben aber sogar Elemente des Religionskrieges, wenn Sie das Auseinandertreten der russischen und der ukrainischen Orthodoxie sehen. Das wiederum hat sehr viel Rückwirkungen auf Nations- und imperiale Konzepte in Moskau und in Kiew. Und dann ist es aber eben auch ein moderner Medienkrieg. Es ist ein Krieg, der über Bilder, über Deutungshoheit geführt wird. Und es ist ein Krieg, der an vielen Stellen über Wirtschaft und Energie globalisiert wird. Die letzten 2 Jahre haben das ja aus deutscher Sicht ganz stark gezeigt. Und es ist ein Krieg, der, man könnte sagen, auch globale Implikationen für die Neuverteilung von Ordnung, Stabilität hat. Also je mehr Elemente in einem solchen Krieg miteinander verwoben sind, desto schwieriger wird ein Friedensschluss. Im Friedensschluss wird nochmal reflektiert, welche komplexen Kennzeichen sich in diesem Krieg angereichert haben. Und ich glaube, wir können nach 2 Jahren Krieg erkennen, dass dieser Konflikt nicht auf den einen Nenner zu bringen ist, sondern dass in ihn viele Konflikte und Spannungsmomente eingeschrieben sind. Und das wird den Weg zum Frieden auch prägen und sicherlich nicht erleichtern.
Über den imperialen Hintergrund für den Angriffskrieg haben Sie ja schon gesprochen. Ist es vielleicht auch so, dass die Werte, die wir im Westen vertreten oder von denen wir behaupten, dass wir sie vertreten, ich möchte ganz vorsichtig sein, eine Gefahr werden könnten für Putin und sein System?
Ich glaube, das haben wir unmittelbar gesehen, jenseits des russischen Narrativs, das ja ganz stark auf die NATO-Osterweiterung oder die angebliche NATO-Osterweiterung abhebt, ist es, glaube ich, die Angst, dass in der Nähe des eigenen Landes eine so etwas wie eine freiheitliche Demokratie entstehen könnte, die dann vielleicht auch Auswirkungen auf die eigene Gesellschaft hat. Diese Angst haben wir bei Lukaschenko in Weißrussland gesehen, und das ist ein ja geradezu klassisches Reaktionsmuster von Autokratien und repressiven Systemen, dass sie den Vergleich mit freiheitlichen Systemen fürchten. Und das, was in Moskau als der Kampf gegen das angeblich faschistische Regime dargestellt wird, dahinter verbirgt sich eben auch die Angst vor dieser westlichen Demokratie. Und ich glaube, das kann man auch daran erkennen, dass ja kaum eine Rede von Putin ohne diese Polemik gegen den Westen, gegen seine Dekadenz, gegen seine moralische Verderbtheit auskommt. Es ist eben aus dieser Sicht auch ein Wertekrieg. Es ist nicht ein Krieg, der nur um Quadratkilometer und Bevölkerungszuordnungen geführt wird, sondern da ist ein Element von ideologischer Aufladung und Werten, fast sowas wie Kulturkampf, auch enthalten. Und auch das macht natürlich die Verbitterung auf beiden Seiten unmittelbar deutlich.
In Ihrer zweiten These beschreiben Sie dann, dass je länger ein Krieg dauert, desto schwieriger die Kontrolle wird. Und da kann man ja vielleicht feststellen, dass Putin die Kontrolle in gewisser Weise verloren hat, weil er an einer Art Blitzkrieg mit seiner Spezialoperation gedacht hat. Und dieser Traum hat sich ja nicht durchgesetzt, sondern wir haben Stellungskriege mit massivem Verlust an Menschen und an Material, die in gewisser Weise, obwohl das ändert sich ja wohl im Moment, in gewisser Weise an den Ersten Weltkrieg erinnern.
Ja, das stimmt. Auch da gilt, dass die meisten Kriege eben Hybride sind, wo man ganz, ja, manchmal archaische Elemente, aber eben auch dann wieder progressive Elemente sieht. Und wir haben eben beides. Ja, wir haben ein Element von Stellungskrieg. Sie haben es beschrieben mit Schützengräben, mit eingegrabenen Stellungen. Aber wir haben andererseits den massenweisen Einsatz von Drohnen, also eine maximale Entfernung der Kämpfenden. Und auch daran zeigt sich natürlich dieses Auseinanderfallen von ganz modern und ganz archaisch. Wichtig ist, glaube ich, das, was Sie am Anfang angedeutet haben. Wir wissen aus fast allen größeren Konflikten des 19. und des 20. Jahrhunderts, dass klassische Entscheidungsschlachten, die den Krieg entscheiden, eigentlich selten sind. Das gibt es vielleicht 1866 mit der Schlacht von Königgrätz zwischen Preußen und Österreich und vielleicht nochmal mit Sedan am Beginn des Deutsch-Französischen Krieges. Aber die Zahl von Kriegen, die mit der Hoffnung beginnen, dass es ganz schnell eine militärische Entscheidung gibt und das dann nicht passiert, die Zahl dieser Kriege ist sehr viel höher. Der Erste Weltkrieg beginnt mit dieser Hoffnung, an Weihnachten sind die Soldaten schon wieder zu Hause. Die Japaner beginnen ihren Angriff auf Pearl Harbor mit der Idee eines Enthauptungsschlags. Die Franzosen hoffen in Algerien, dass es ganz schnell geht. Die Amerikaner versprechen sich das in Korea und dann auch wieder in Vietnam. Und was wir dann eigentlich sehen, ist eine fast sich immer wieder wiederholende Erkenntnis, nämlich dass ein Krieg, wenn er ausgebrochen ist, sich immer fundamental von dem Krieg unterscheidet, den man geplant hat. Und diese Erfahrung hat eben auch Putin gemacht, aber umgekehrt gilt es natürlich auch für die Ukraine, denn wir hatten im Sommer ja große Hoffnungen im Sommer letzten Jahres, dass eine große Offensive der Ukraine aus dieser Konstellation herausführen konnte. Es hat im Westen immer diese großen Hoffnungen auf ein neues Waffensystem gegeben, denn Leopard-Panzer oder jetzt die Taurus-Systeme. Und auch das erinnert natürlich an frühere Kriege. 1915 hofft man auf den Gaskrieg, irgendwann hofft man auf moderne Artillerie, irgendwann auf den Einsatz von modernen Luftwaffen. Und wir wissen, die meisten Kriege werden nicht durch eine Technologie oder ein Waffensystem entschieden, vielleicht mit der Ausnahme der beiden Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki, aber das ist, würde ich sagen, eben doch die Ausnahme. Und wenn wir es eben mit solchen Entscheidungsmomenten in der Regel nicht zu tun haben, dann wird die Frage eben wichtig, wer hat die Ressourcen in einem längeren Stellungs-, Abnutzungs-, Zermürbungs-, Materialkrieg auszuhalten, und vielleicht befinden wir uns gerade, was das angeht, jetzt in einer besonders sensiblen und kritischen Phase.
Dazu passt Ihre These 5. Jetzt geht es mal ein bisschen durcheinander, weil es gerade dazu passt, dass Planung und Prognose, da sprechen Sie über Planung und Prognose und schreiben, dass die verfügbaren Ressourcen bestimmen den Kippmoment von Kriegen, aber nicht unbedingt die Einsicht der Akteure. Und da ist, gehen Sie auf die Verfügbarkeit von kriegswichtigen Gütern und die Fähigkeiten ein, die eigenen Ressourcen besser einzuschätzen. Ne?
Das ist eben, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. man kann von der Verfügbarkeit von Ressourcen nicht unbedingt auf die Einsicht der Akteure schließen. Oder anders gewendet, ressourcentechnisch hat das sogenannte Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich schon 1942 verloren. Aber das bedeutet nicht, dass die Eliten des nationalsozialistischen Regimes dann mit Friedenssondierungen beginnen. Im Gegenteil, die Einsätze werden höher und die Endphasen dieser Kriege sind dann, das gilt auch für den Ersten Weltkrieg und man könnte es auch für den Vietnamkrieg zeigen, häufig besonders blutig. Es ist insofern eine These, mit der man auch davor warnen kann, dass Kriege über Wirtschaftssanktionen beendet werden, weil wir eben wissen, wie stark Wirtschaftsstrukturen in Kriegen angepasst werden können. Erinnern wir uns an die großen Hoffnungen, dass der Westen mit entschiedenen Wirtschaftssanktionen Russland in die Knie zwingt. Davon kann keine Rede sein. Putin gelingt die Umstellung auf eine Kriegswirtschaft offensichtlich sehr gut. Und es kann unter diesen Umständen eben dann auch nochmal ein sehr langer Krieg werden. Also Ressourcen sind ohne Zweifel wichtig. Das sehen wir jetzt im Augenblick bei der Ukraine. Wenn die Ukraine keine Munition hat, kann sie nicht schießen. Und dann wird sie zu enormen Konzessionen gezwungen werden. Aber darauf zu setzen, dass Wirtschaftssanktionen eine Seite, die vielleicht Ressourcen ansonsten ziemlich gut mobilisieren kann, zum Frieden zwingt, das halte ich für eine naive Hoffnung. Ich kenne aus der neuzeitlichen Geschichte keine Kriegssituation, die durch Wirtschaftssanktionen entschieden wurde. Denken wir an die Kontinentalsperre von Napoleons gegenüber Großbritannien am Beginn des 19. Jahrhunderts oder denken wir an die Hoffnung der Briten mit einer Fernblockade, den Ersten Weltkrieg innerhalb von 3 Monaten zu entscheiden. Das ist nicht passiert. Diese belagerten Kriegswirtschaften haben sich dann als sehr resilient erwiesen und Putin könnte ein weiteres Beispiel für die relativ stumpfe Wirkung von solchen Wirtschaftssanktionen auch im 21. Jahrhundert sein.
Was mich etwas verblüfft hat, ist, dass obwohl Putin ja Spione hat und die Russen eigentlich die Ukraine sehr gut kennen sollten, wie es zu dieser Fehleinschätzung kommen konnte, dass alle jubelnd überlaufen werden und der Krieg 3 Tage dauert oder die Spezialoperation 3 Tage dauert.
Das ist ein sehr guter Punkt, aber als Historiker fallen mir sehr viele Kriegsanfänge an, die eigentlich zeigen, wie schlecht die Aufklärung dann doch funktioniert hat. Die Erwartung 1914 ist zum Beispiel sowohl in Paris als auch in Petersburg und in London, dass die multiethnisch zusammengesetzte Armee der Habsburger Monarchie innerhalb von 2 Monaten auseinanderfällt. Und man war sich sicher, dass man das auch mit Spionen alles gut ausgekundschaftet hatte. Und das passiert eben nicht. Diese habsburgische Armee kämpft ziemlich tapfer und zerfällt überhaupt nicht. Alle sagen auch dem Osmanischen Reich voraus, dass es kein Jahr Krieg überlebt und dann überlebt es 4 Jahre Krieg. Es hat vielleicht damit zu tun, dass Militärs am Beginn von Kriegen natürlich rechtfertigen wollen, dass all die Investitionen in das Militär sich gelohnt haben und dann eben auch die schnelle Lösung versprechen. Aber es ist die Ausnahme. Jeder Krieg, der ausbricht, unterscheidet sich von dem prophezeiten oder geplanten Krieg. Jeder Krieg, der ausgebrochen ist, entwickelt immer Dynamiken, die man vorher nicht so planen kann.
Und wenn es um die Frage geht, wer braucht eigentlich dringender einen Frieden, eine Vorbereitung, einen Weg zum Frieden, die Ukraine oder Russland?
Naja, ich glaube, wir können im Augenblick erkennen, dass die Ukraine unter zunehmendem Druck gerät, denn der entscheidende kritische Aspekt ist, ob der Westen bereit und in der Lage ist, die Ukraine so zu unterstützen, wie sie unterstützt werden muss. Denn ohne westliche Hilfe wird die Ukraine militärisch Russland nicht genug entgegenstellen können. Und in dieser Situation wird der Faktor Zeit zu einer eigenen Ressource. Und wir sehen das ja. Jemand wie Putin beobachtet natürlich sehr genau, was sich in den Wahlen in vielen westlichen Ländern abbildet, nämlich eine zunehmende Ermüdung, eine Unzufriedenheit, eine abnehmende Bereitschaft, die Ukraine in einem vielleicht noch langen Krieg wirksam zu unterstützen. Wir sehen das in Europa und wir sehen es in der amerikanischen Debatte, was würde passieren, wenn Trump ins Weiße Haus einzieht und die Unterstützung für die Ukraine oder sogar die NATO zurückfährt. Welche Antwort hätte Europa daraus, darauf zu geben? Und in einer solchen Situation ist natürlich klar, dass die Gegenseite, also dass Russland, Zeichen glaubt zu erkennen, dass es in die Vorderhand kommen kann. Also mit anderen Worten, die Ukraine ist vielleicht noch nicht in einer absoluten Defensive, aber sie rutscht im Augenblick in eine kritische Situation. Sowohl ressourcentechnisch im Blick auf die Unterstützung mit Munition, mit Waffensystemen, aber eben auch im Blick auf den Faktor Zeit. Klar ist, ohne westliche Unterstützung kann die Ukraine nicht über ganz lange Frist Russland widerstehen. Das ist, glaube ich, die Antwort. Da ist eine starke Asymmetrie im Spiel. Und die westlichen Hoffnungen, dass so eine Art David- und Goliath-Spiel entsteht, die sind vielleicht genauso desillusioniert worden wie die russischen Hoffnungen auf den ganz frühen Entscheidungsschlag. Also vielleicht so eine Art doppelte Desillusionierung, an deren Ende wir jetzt stehen.
Aber diese Asymmetrie, die wird ja nachher, oder ja, wird nicht nachher, aber könnte eventuell nachher ja auch den Friedensschluss bestimmen. Also Sie beschreiben einen faulen Frieden in Anführungsstrichen. Zu dem gehört ja wohl auch der Friedensschluss von nach dem Ersten Weltkrieg, dessen Nachwirkungen wir ja immer noch spüren. Also das ist jetzt 100 Jahre her. Und trotzdem hat der Frieden nicht zu einer endgültigen Befriedung in der Region geführt.
Also der faule Frieden ist zunächst mal ein Frieden, in dem eine Seite einseitige Konzessionen macht in der Hoffnung, damit den Frieden in Anführungszeichen zu erkaufen. Also das klassische Beispiel wäre Karthago gegenüber Rom im 2. Jahrhundert vor Christus. Die Karthager hoffen auf einen Frieden und sie hoffen darauf, dass man Rom mit sehr weitgehenden Vorleistungen einem Frieden geneigter macht. Und sie liefern dann immer mehr aus, sie liefern Territorium aus, dann liefern sie Soldaten aus, Waffen aus, am Schluss sind sie wehrlos. Und das Entscheidende ist, dass diese Zeichen, dass man bereit ist, sehr weite Konzessionen zu machen beim Aggressor, keine Friedensbereitschaft auslöst, sondern eigentlich das Gefühl provoziert, wir sind auf dem richtigen Weg, dieser Gegner liefert sich uns aus und am Schluss wird Karthago wehrlos zerstört. Und das zweite Beispiel, auf das man da natürlich auch verweisen kann, sind die 30er Jahre, als die Briten und Franzosen auf die zunehmend aggressive nationalsozialistische Außenpolitik reagieren, indem sie auch Konzessionen machen, bis hin zur faktischen Auslieferung eines souveränen Staates, nämlich der Tschechoslowakei 1938 in München. Aber das Signal, das bei Hitler ankommt, ist, der Westen ist nicht bereit, eine rote Linie einzuzeichnen und dann die Übertretung dieser Linie auch scharf zu sanktionieren. Ich will deutlich sagen, nicht die Suche nach Konzessionsbereitschaft ist das Problem, aber die Politik und Diplomatie braucht einen Plan, was man mit einem Aggressor macht, der eben nicht stehen bleibt. Mhm. Und wer jetzt einseitige Konzessionen der Ukraine fordert, also so etwas wie Abtretung von Gebieten für ein Sicherheitsversprechen, der muss sich im Klaren sein, das wäre jedenfalls meine Einschätzung, dass ein Aggressor wie Putin darin eigentlich nur das Zeichen sieht, dass er weitergehen kann. Also mit anderen Worten, wenn er das schon erreicht hat und Gebiet bekommt, warum soll er dann jetzt nicht eine windelweiche Erklärung machen, neu aufmunitionieren und bei nächster sich bietender Gelegenheit weitere Territorien fordern? Und wenn das in der Ukraine funktioniert hat, warum soll es nicht auch in Transnistrien oder vielleicht im Baltikum funktionieren? Jeder wünscht sich diesen Ausgang aus dem Krieg, aber die falsche einseitige Konzession kann den Krieg in vieler Hinsicht eben fortsetzen oder die Gewalt sogar intensivieren. Und dafür finden wir eben doch eine ganze Menge historischer Beispiele.
Dann könnte im Moment auch ein Waffenstillstand nicht hilfreich sein, sondern im Gegenteil zu Entwicklungen führen, die wir lieber nicht erleben wollen.
Der Waffenstillstand macht dann Sinn, wenn es glaubhafte Anzeichen auf beiden Seiten gibt, dass man ihn wirklich ernst meint. Das ist die wichtige Aufgabe eines Vermittlers. Ein Vermittler muss herausbekommen, ob dieser Moment, in dem beide oder alle Kriegsparteien zu echten Konzessionen bereit sind, ob das ernst gemeint ist oder ob das eben nur auf eine taktische Unterbrechung hinausläuft. Und wenn es solche Zeichen gibt, dann kann eine Vermittlung eben auch erfolgreich sein. Aber wenn eine Seite darin eben nur ein taktisches Mittel sieht, um eine Pause zu erreichen, die eigenen Reserven aufzufüllen, um dann bei nächster sich bietender Gelegenheit loszuschlagen, dann ist eben der Krieg nicht beendet, sondern eben nur taktisch unterbrochen. Und ich finde, da hilft der Blick in die Geschichte vor zu schnellen Lösungen zu warnen, die sich dann eben doch nur als temporäre Lösungen erweisen und der Krieg kehrt dann vielleicht mit unverminderter Härte oder sogar noch gesteigerter Gewalt wieder zurück.
Da haben wir aber dann die wichtige Frage, wer könnte diese Instanz sein, wer könnte vermitteln? Die EU ist ja in schlechter Verfassung und was den Krieg angeht, auch nicht einer Meinung. Und in den USA, wenn am 5. November die Wahlen so ausgehen, wie zu befürchten ist, wird sich auch kein neutraler Vermittler finden lassen. Da ist also die Frage, welche Instanz kann dafür sorgen, dass die beiden Kriegsparteien auch auf Augenhöhe miteinander diskutieren können?
Das ist die Gretchenfrage, denn wir wissen, je mehr Symmetrie es gibt und je stärker ein Vermittler auftreten kann, also ein glaubwürdiger Vermittler mit starkem Auftritt, diese beiden Faktoren erleichtern die Suche nach dem Frieden. Und nur nochmal, um das zu erläutern, der starke und glaubwürdige Vermittler ist immer auch der Vermittler, der dann dafür sorgt, dass Bestimmungen eines Waffenstillstandes oder vielleicht irgendwann auch eines Friedensvertrages vor Ort umgesetzt werden. Und damit verbunden natürlich die Bereitschaft, in einer Konfliktregion auch langfristig engagiert zu bleiben. Also stellen wir uns vor, was wäre aus Nachkriegseuropa geworden, ohne das langfristige Engagement der Vereinigten Staaten, Stichwort Marshallplan und vieles andere. Und das ist genau das Problem in der Ukraine. Solche Vermittler sind nicht sichtbar, also oder nicht in Aussicht. Wenn wir die USA sehen, die USA sind in diesen Krieg involviert, China ist in diesen Krieg involviert. Und wenn Sie Alternativen sich ansehen, wie zum Beispiel Brasilien oder Indien, dann sind die vielleicht politisch in der Lage, Kommunikation zu erleichtern, aber sie hätten nicht die militärischen Möglichkeiten, etwa die Bestimmungen eines Waffenstillstandes in so etwas wie einer internationalen Sicherungszone umzusetzen. Dazu kommt, dass dieser Krieg anders als im Nahen Osten eben auch weiträumig ist. Wir haben es nicht mit kleineren Gebieten zu tun, wo sie dann auch vielleicht mit Blauhelmen wie im Nahen Osten Golanhöhen oder andere Beispiele Pufferzonen einrichten. Das wäre in der Ukraine sehr viel schwieriger und sie müssten Tausende von Soldaten finden, die auf unabsehbare Zeit dort eingesetzt werden. Und schließlich zwei Institutionen, Sie haben eine davon schon erwähnt, ich will noch die Vereinten Nationen hinzufügen, weder die Vereinten Nationen noch die Europäer sind im Augenblick wirklich politisch oder militärisch in der Lage, als starke Vermittler aufzutreten. Wenn Sie das zusammenfassen, das macht mir eigentlich mit die größten Sorgen, die relative Abwesenheit von starken Vermittlern und eine Internationalisierung des Konflikts über die USA, über Europa, über China, die natürlich bislang nicht deeskalierend wirkt, sondern eher eskalierend. Und da haben wir über den Iran und die Drohnenlieferungen aus dem Iran, übrigens ja auch aus der Türkei, immerhin ein NATO-Mitglied, noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, das macht klar, wie schwierig dieser Weg in den nächsten Monaten und vielleicht auch noch darüber hinaus sein kann.
Wie stark sehen Sie denn die Gefahr, dass der Krieg noch weiter ausgedehnt wird? Ich meine, heute hat Macron gemeint, man müsste sich darauf einrichten, Bodentruppen einzusetzen. Das wäre ja nun ein wirklich großer Schritt in Richtung Beteiligung an dem Krieg, ne?
Also ich halte bei allem Respekt für den französischen Staatspräsidenten diese Bemerkung für töricht. Sie liegt auf der Linie anderer außenpolitischer Fehltritte von Macron, sowohl was die China-Politik angeht. Da ist er in gewisse gaullistische Fußstapfen getreten. Aber die Vorstellung, dass europäische Staaten ohne Absprache mit den USA Kriegspartei in einem Krieg gegen Russland eine Atommacht werden könnten, das ist schlichtweg unüberlegt. Ich sehe diese Bemerkung eher auch als eine Reaktion auf die deutschen Forderungen, dass Frankreich einfach mehr tun müsste, denn Frankreich hat in relativen und auch in absoluten Zahlen nicht besonders viel Ukraine-Hilfe geleistet. Vielleicht hat das damit eher etwas zu tun. Aber das Entscheidende haben Sie natürlich gesagt, die Europäer sind nicht in der Lage, wirklich wirksam, jedenfalls derzeit, die Ukraine so zu unterstützen, wie sie es unterstützen müssten, wenn diese amerikanische Hilfe ausbliebe. Bislang muss ich sagen, glaube ich, dass der Krieg, so entsetzlich er ist, nicht in einer unmittelbaren Eskalationsgefahr ist. Also es gibt keine Anzeichen, dass Russland militärisch etwa gegen Nachbarn vorgeht. Man hat offensichtlich trotz der Fortschritte, die es jetzt gegeben hat, doch auch militärisch damit genug zu tun. Und ein imminenter Angriff etwa auf das Baltikum oder Polen, das halte ich einfach nicht für realistisch. Wenn man Kiew auf diesem Weg nicht hat erobern können, dann macht es keinen Sinn, eine andere Operation zu starten, zumal das die NATO auf den Plan riefe und dann müsste Russland auch mit einem wirklich massiven konventionellen Gegenangriff rechnen. Nein, ich glaube, die Problematik ist auch ohne diese Ausweitung schon groß genug. Aber die Ausweitung wäre sicherlich dann auch nochmal mit unabsehbaren Folgen. Ich sehe sie im Augenblick nicht, also weder konventionell noch im Blick auf den von Putin ja immer wieder angesprochenen möglichen Einsatz von Atomwaffen. Das halte ich für eine rhetorische Waffe, weil er genau weiß, wie das gerade in Deutschland wirkt. Wir werden, glaube ich, mit diesem Ukraine-Krieg zu tun haben. Wichtig ist nur, wenn Putin sich an dieser Stelle durchsetzt, dann geht von diesem Kriegsende immer auch ein Signal für andere Konflikte aus. Und das ist vielleicht eine der auch wichtigen historischen Einsichten, so würde ich es mal formulieren, die man gewinnen kann. In der Art und Weise, wie ein Krieg zu Ende geht, steckt immer auch eine Botschaft an andere Konflikte und Aggressoren. Warum sollte China im Krieg oder in der Auseinandersetzung mit Taiwan nicht auch militärische Mittel einsetzen, wenn sich Putin hier als erfolgreich herausstellen könnte? Und insgesamt würde der demokratische Westen einfach enorm geschwächt aus einem solchen Konflikt hervorgehen, wenn man die Aggressivität Putins nicht wirksam eindämmt. Das wäre unter allen Umständen ein verheerendes Signal und die Kosten, die das über Jahre und Jahrzehnte produzieren könnte, gerade auch für Europa, wären unabsehbar und viel, viel höher als alles das, was man jetzt tun sollte, um die Ukraine wirksam zu unterstützen.
Jetzt möchte ich noch auf Ihre These 10 kommen. Paradoxe enden. Nicht jeder Sieg ist ein Gewinn und manche Niederlage wird zur Chance. Sie verweisen da auf den Historiker Reinhard Koselleck, der argumentiert hat, dass die entscheidenden Einsichten in historische Prozesse nicht von den Siegern stammten, sondern die Niederlage, die Unterlegenen in besonderer Weise für historische Erkenntnis qualifiziert. Und Sie selbst schreiben dazu, dass es falsch wäre, dies zu einer historischen Regel zu machen. Und wie können Sie uns diese beiden Positionen erklären und was versteht Koselleck unter Wiederholungsstruktur?
Ja, also vielleicht nochmal zu dem erst von Ihnen zuerst genannten Punkt. Ich glaube, es gibt sehr gute Beispiele im 19. und 20. Jahrhundert, dass mit Niederlagen eben auch Lernprozesse eingesetzt haben. Ja, wir wissen, dass die preußischen Reformen nach 1806 in Gang gesetzt werden. Also die preußischen Reformen, zu denen auch die moderne Wehrpflicht gehört, aber auch die Gewerbefreiheit, die Bauernbefreiung, also sozusagen eine Reform von Staat und Gesellschaft. Und warum 1806? Na, weil das nach der Niederlage Preußens gegen Napoleon passiert. Und dann sagen führende preußische Reformer, wir müssen uns mit diesem fortschrittlichen Frankreich auseinandersetzen, weil diese Niederlage gezeigt hat, dass unser alter Staat nicht mehr reformfähig war. Als Frankreich 1870-71 gegen Preußen-Deutschland den Krieg verliert, da begreifen viele Reformer, dass diese neue Dritte Republik eine andere, modernere, fortschrittlichere Republik werden muss. Es gibt französische Publizisten, die sagen, was für die Preußen Jena 1806 war, muss für die Franzosen Sedan 1870 werden. Man könnte sich die Habsburger Monarchie 1866 angucken. Das wird ein Verfassungsstaat danach. Und selbst Russland bekommt nach der Niederlage gegen Japan 1904-5 zum ersten Mal eine Verfassung. Ich will damit nicht sagen, dass Niederlagen per se etwas Gutes sind, aber sie können zu solchen Lernprozessen führen. Und wenn Sie sich Japan und Deutschland 1945 angeguckt haben, dann war nach dieser Niederlage eine Fortsetzung eines Regimes wie das japanische in den 30er Jahren oder das deutsche nach 1933 eben keine Option mehr. Diese Option war mit dieser Niederlage ausgeräumt. Das heißt nicht, dass alle Kontinuitäten abgebrochen sind. Das wissen wir in der Geschichte der kritischen Aufarbeitung des NS, aber man kann schon sagen, mit 1945 setzen doch Lernprozesse ein. Und ohne diese Lernprozesse hätte es die Erfolgsgeschichte Japans und auch die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik so nicht gegeben. Es gibt Historikerkollegen, die sagen, diese Chance muss auch Russland bekommen. Das setzt aber dann eben auch eine fundamentale Niederlage Russlands in diesem Krieg voraus. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht, weil wir es eben mit einer Atommacht zu tun haben und weil wir nicht sicher sein können, was im Falle einer fundamentalen Niederlage in Russland passieren würde. Würde an die Stelle von Putin dann ein Kampf von vielen Prigoschins treten, so eine Art innerrussischer Diadochenkampf, mögliche Bürgerkriegsszenarien, wir wissen es nicht. Aber man wünscht dieser Gesellschaft und diesem Staat natürlich den fundamentalen Bruch mit dieser imperialen Geschichtspolitik und der Aggression, die daraus entstanden ist und die Zehntausende von russischen Männern und Frauen das Leben gekostet hat und weiter kosten wird. Vielleicht meine ich mit diesem Verweis auf Koselleck in erster Linie, dass die Geschichte offen ist und dass wir bei allen Belastungen langfristig vielleicht doch auch über den Tag und das Jahr hinaus denken müssen. Alle Kriege enden irgendwann. Und wie wäre es uns Deutschen denn gegangen, wenn man 1945 gesagt hätte, dieses Land, dieses Volk, diese Bevölkerung ist ein für alle Mal delegitimiert. Wir waren sehr froh, dass man wenige Jahre danach uns auch wieder eine neue Chance gegeben hat. Das fällt uns im Augenblick schwer, aber irgendwann wird sich diese Frage auch stellen. Und die zweite Frage, die Sie ansprechen, ist die natürlich auch ein bisschen hinter dem Buch steht. Wiederholt sich eigentlich in der Geschichte etwas und können wir aus der Wiederholung etwas lernen? Und die Antwort, die Reinhard Koselleck darauf formuliert hat, lautet eben, dass es vielleicht keine Wiederholungen gibt im Sinne eines Kreislaufs, aber eben doch Wiederholungsstrukturen. Das heißt, es gibt bestimmte Muster. Wenn Sie an die imperialen Geschichtspolitiken denken, das ist keine Wiederholung des russischen Imperiums, aber es ist ein Denkstil, der eben an frühere Erfahrungen anknüpft, vielleicht auch an imperiale Phantomschmerzen und eine eigene handlungsleitende Realität hervorbringt. Und auch da, finde ich, hilft dieser Blick in die Geschichte vielleicht unser Bewusstsein für das, womit wir rechnen müssen, zu schärfen und vielleicht auch zu verstehen, dass aus subjektiven Wahrnehmungen eine handlungsleitende Realität entstehen kann. Anders ist ja der Weg Putins zu dieser Kriegsbegründung, die ja sehr viel mit seinem eigenen Geschichtsbild zu tun hat, nicht zu erklären. Und in diesem Sinne würde ich Wiederholungsstruktur verstehen wollen.
Ich möchte ja gleich noch auf ein weiteres Buch von Ihnen zu sprechen bekommen und hoffe, dass das bis jetzt besprochene Buch über Kriege und wie man sie beendet, 10 Thesen, das Interesse geweckt hat, unser Gespräch. Das Buch ist 2023 im Verlag CH Beck erschienen. Am Montag, 14. Oktober 2024, wird Professor Leonard bei uns in der Stiftung einen Vortrag halten über Empires, eine globale Geschichte 1780 bis 1920. Die Basis für diesen Vortrag ist das Buch mit dem gleichen Titel, das er gemeinsam mit Frau Professorin Ulrike von Hirschhausen geschrieben hat. Sie schreiben über Empires und nicht Imperien. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Begrifflichkeiten?
Ja, das fällt ganz vielen auf, und das ist auch durchaus bewusst gewesen, weil wir versucht haben, uns in diesem Buch von älteren Vorstellungen und Begrifflichkeiten ein bisschen zu lösen. Wenn man über Imperien spricht, dann ist man eben doch ganz schnell beim Imperium Romanum, beim Weltreich Roms, und wir wollten vor allen Dingen ein Buch über Empires im langen 19. Jahrhundert schreiben und eben nicht über antike Imperien. Und den anderen Begriff, den es im Deutschen ja noch gibt, nämlich das Reich oder das Großreich, dieser Begriff ist eben auch über die historischen Formationen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen und dann das Erste Kaiserreich, das Zweite, das Dritte, sogenannte Dritte Reich, in gewisser Weise so historisch belastet, dass es als analytischer Begriff nicht wirklich funktioniert. Und deshalb haben wir auf diesen ein bisschen provozierenden englischen Begriff Empire zurückgegriffen, einfach weil er uns historisch am wenigsten belastet erschien und weil wir ja einen analytischen Ausgangspunkt für dieses Buch gewählt haben, nämlich die Frage, was sind das eigentlich für Gebilde, was zeichnet sie besonders aus, also etwa ihr Anspruch auf eine lange Dauer, auf eine bestimmte Mission, auf das große territoriale Ausmaß und für uns in diesem Buch vielleicht das Entscheidende, alle diese Empires müssen mit Vielfalt umgehen, also mit ethnischer Vielfalt, mit religiöser Vielfalt, aber auch mit politischer, mit rechtlicher Vielfalt. Und was uns eigentlich interessiert hat, ist, welche Handlungsspielräume entstehen eigentlich für welche Akteure in diesen Empires, wenn sie auf diese Vielfalt getroffen sind, nicht allein in den Hauptstädten, also in London oder Paris oder Petersburg oder Istanbul, sondern für Menschen, die vor Ort agiert haben im weitesten Sinne, also in Jamaika oder am Suezkanal oder in der australischen in Australien an den Küsten oder in Indien. Und wir sind mit diesem Buch sozusagen immer ganz nah an Akteuren der Vergangenheit gewesen, um diese Geschichte eben nicht aus den eurozentrischen Metropolen zu erzählen, sondern von Menschen, die an den sogenannten Peripherien, an den Randzonen aufeinandertreffen. Und das können Europäer sein, aber es sind eben an vielen Stellen auch die Indigenen, Menschen, die häufig ihre eigenen Nischen und Spielräume genutzt haben. Und damit wird auch ein bisschen die Kategorie, was ist eigentlich Kolonisator und was ist der Kolonisierte, diese Kategorien werden ein bisschen verflüssigt und ein bisschen situativer verstanden. Und das war ein ganz wichtiges Motiv hinter diesem Buch.
Ja, gerade diese Kapitel sind ja auch sehr faszinierend. Mir fällt da jetzt schnell noch ein, Jamaika.
Nein. Genau.
Jamaika, wo ein ehemaliger Sklave, also zu einem mächtigen Akteur werden konnte, allein durch seine dass er als Baptistenprediger umgezogen ist und dort den Leuten auch zu einem gewissen Selbstbewusstsein verholfen hat.
Ganz genau, ganz genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wo wir glauben, zeigen zu können, wie man Religion politisiert und mit dieser Predigtbewegung dann auch eine Berufung entsteht auf die fortschrittlichen Politiker in Großbritannien, von denen man die Abschaffung der Sklaverei erwartet. Und als diese Erwartungen dann enttäuscht werden, geht diese Bewegung in eine Rebellion über und führt eben zum sogenannten Baptist War Anfang der 1830er Jahre. Und wir wissen heute, dass dieser Baptist War, der für das britische Empire schon eine ganz wichtige Erfahrung war, den Prozess der Absetzung, der Distanzierung vom Sklavereiprinzip, des Sklavenhandels und der Sklavenpraxis eben enorm befördert hat. Das ist ein sehr gutes Beispiel für diese Handlungsspielräume von Akteuren vor Ort und ihre Fähigkeit, sich in diesem langen 19. Jahrhundert in größere Bewegungen, also in dem Fall der Antisklavereibewegung, einzuschreiben. Wenn man so will, der Versuch aus dem eigenen lokalen Erfahren, Anschluss an globale Entwicklungen, die Globalität der Antisklavereibewegung zu finden. Und das hat politische Konsequenzen gehabt. Und ein schönes Beispiel, dass man diese Geschichte eben nicht allein von London aus erzählen sollte, sondern von den Menschen, die das auf Jamaika akut und ganz konkret erlebt haben.
In den letzten Wochen insbesondere oder seit ja doch auch schon jetzt ein paar Jahren, wenn man auf Amerika guckt, wird ja diese Kolonialzeit bis in unsere Zeit. Also sie wird mehr thematisiert, sie führt zu Zerwürfnissen, sie führt dazu, dass viele Leute jetzt auch Israel für einen Kolonialstaat oder zu einem Kolonialstaat erklären. Wird es noch stärker werden oder sehen Sie, dass sich diese, was bedeutet das heute? Wir können ja nicht mehr rückgängig machen, dass es Kolonien gegeben hat.
Also ich glaube, was wir einerseits sehen, ist, dass, so wie Sie sagen, dieses koloniale Erbe in vielen Gesellschaften erst jetzt systematisch aufgearbeitet wird. Wir blicken in unsere Museen und stellen fest, was da alles letztlich Raubkunst gewesen ist. Und Raubkunst ist eben nicht allein das, was Nationalsozialisten getan haben mit dem Eigentum etwa jüdischer Kunstsammler, sondern Raubkunst ist eben auch das, was europäische Kolonialtruppen in Afrika oder Asien Menschen dort geraubt haben. Das ist die eine Seite, also dieses die Aufarbeitung des kolonialen Erbes. Und das Zweite, und das haben Sie völlig zu Recht formuliert. Wir sehen, dass Begriffe aus der Gewaltgeschichte des Kolonialismus auf ganz unterschiedliche Kontexte angewandt werden. Wir haben in dem Buch ein eigenes Kapitel über die Entwicklung von Siedlerkolonialismus im 19. Jahrhundert. Also die Siedler die britischen, englischen Siedler, europäischen Siedler, die in Afrika tätig werden, die Australien besiedeln und dann aber zum Teil mit einer ungeheuren Gewalt vorgehen gegen die indigene Bevölkerung. Wir könnten auch Nordamerika als Beispiel anführen. Wir könnten uns die europäischen Siedler in Algerien ansehen. Und wir wissen aus der Geschichte, überall da, wo wir Siedlerkolonialismus haben, ist diese ausgeprägte, rassistisch konnotierte Missions- und Zivilisierungsgrenze in Anführungszeichen besonders gewaltaffin. Und was wir jetzt erleben, ist, dass diese Begriffe dann aus diesen Kontexten herausgenommen werden und etwa auf die israelische Politik angewandt werden. Das halte ich für hochproblematisch, weil da eben an vielen Stellen Begriffe inflationiert werden, die man so nicht inflationieren kann. Also die genozidale Gewalt von Siedlerkolonialismen im 19. Jahrhundert ist eben etwas fundamental anderes als die Reaktion Israels auf den Angriff der Hamas und der an vielen Stellen kritisch zu betrachtende Siedlerpraxis in Israel ist etwas anderes als die genozidale Gewalt von Imperien oder Kolonialismen im 19. Jahrhundert. Aber was wir sehen, ist, dass damit natürlich Vergleichbarkeiten in Anführungszeichen suggeriert werden. So als könne man das Vorgehen europäischer Siedler gegen australische Aborigines mit der Politik Israels gegen die Palästinenser vergleichen. Das ist an vielen Stellen, glaube ich, eher pseudowissenschaftlicher Aktionismus. Und da ist es schon meine Aufgabe als Historiker, dann für die analytische Sauberkeit von Begriffen einzutreten und so ein Beispiel wie Kolonialismus, koloniale Gewalt wäre einer, um an der Stelle auch manche Analogie gerade zu rücken und sie eben als eine Pseudo-Analogie zu dekonstruieren. Und das erleben wir im Augenblick. Also so eine zweifache Erbschaft des Kolonialismus, eine, die was mit Restitution zu tun hat, mit Fragen der Gerechtigkeit, der vielleicht sogar Kompensation und andererseits die Übertragung von Kategorien. Daraus entstehen aber dann eben auch viele Probleme.
Liebe Zuhörende, liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung Demokratie, ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass dieser Podcast Ihnen Anregung gegeben hat, dass die beiden besprochenen Bücher zu erwerben, zu lesen. Ich danke sehr Herrn Professor Leonhard, dass er sich die Zeit genommen hat. Und im März wird ein neuer Podcast kommen zur Demokratie.
Vielen Dank.
Wiedersehen.